Guten meine Damen und Herren. Das Motto muss erst noch ein bisschen aufwärmen, bevor es sichtbar ist. Aber ich habe für heute ein Motto ausgewählt von Leibniz, ein Philosoph aus dem 17. Anfang 18. Jahrhundert, der auf Frege, wie man sagt, einen Einfluss ausgeübt hat, nicht nur auf Frege, sondern auch auf Wittgenstein und Bertrand Russell. Und als Motto habe ich eine Passage ausgewählt aus einem kleinen Traktat, den sogenannten Dialogus, den wir wahrscheinlich heute noch besprechen werden. Und da behauptet er, dass die Grundlage der Wahrheit gesucht werden sollte in eine bestimmte Verknüpfung zwischen Worten, Begriffen oder Vorstellungen, die welche Worte, Begriffe oder Vorstellungen das auch sind, immer dieselbe sind. Das letzte meine ich dann die Verknüpfungen. Also er stellt fest, dass die Grundlage der Wahrheit in eine strukturelle Übereinstimmung gefunden werden muss von Verknüpfungen von Begriffen oder Vorstellungen. Und wenn man sich versucht, das zu vergegenwärtigen, könnte man an eine Passage aus Wittgensteins Traktatus denken, wo er hervorhebt, dass wenn du jetzt mal ein bestimmtes Musikstück nimmst, dass das abgebildet wird durch die Partitur, durch die Vorstellung, durch eine Grammophonplatte. Das sind natürlich alle ganz verschiedene Medien, die aber die Struktur des Musikstückes abbilden. Das heißt, Wahrheit muss in der Komposition der Teilen gesucht werden, wobei das, wodurch diese Komposition jetzt repräsentiert wird, ob das jetzt ein Stück Vinyl ist oder Papier mit Tinte drauf oder Klänge von Musikinstrumenten, dass das jetzt nicht zu viel ausmacht. Also man könnte fast sagen, ein strukturalistischer Ansatz. Wittgenstein, ich meine eigentlich Leibniz, geht so einen Schritt weiter als Frege, indem er auch versucht, was die Voraussetzungen sind, ob jetzt ein Gedanke wahr ist oder nicht. Ja, dann sucht er nämlich diese strukturelle Übereinstimmung. Wohingegen Frege, zumindest in dem Stück, das wir hier studieren, eine beschränktere Fragestellung hat, nämlich nur wo, in welche Bereiche Wahrheit gefunden wird. Beide Denker, also Leibniz und Frege, teilen aber, und ich werde später noch mehr darauf eingehen, die neuzeitliche Problemkonstellation. Das müssen Sie sich gut vergegenwärtigen, weil Sie anders auch den Vergleich mit antike und mittelalterlicher Wahrheitslehre nicht machen können. Und diese neuzeitliche Problemkonstellation ist eigentlich, dass man anfängt bei den Vorstellungen und nicht bei den Dingen. Und wenn man anfängt bei den Vorstellungen, dann hat man natürlich die große Frage, wie komme ich jetzt außerhalb dieser Vorstellungen? Wie weiß ich jetzt, ob diese Vorstellungen überhaupt eine wahre Wirklichkeit abbilden? Das heißt, hier wird das Problem der Intersubjektivität und der Objektivität zentral. Und man könnte sagen, antike oder mittelalterliche Problemkonstellation ist, die gehen eher davon aus, ich werde das später ausführlicher sagen, dass also der menschliche Verstand am Anfang leer ist und dass alle Informationen von außen kommen. Sie wissen, in der antike und mittelalterlichen Psychologie, muss ich sagen, eine mittelalterliche Psychologie als solche gibt es nicht. Psychologie ist immer ein Unterteil der Physik. Und da geht man eigentlich davon aus, dass Vorstellungen auf derselben Art und Weise hervorgebracht werden wie jedweder andere Prozesse in der Natur. Das heißt, es gibt eine Ursache und diese verursacht etwas. Und so sagt man, okay, wenn du Vorstellungen hast, ist das Problem der Außenwelt schon längst gelöst, weil anders hättest du keine Vorstellungen. Also die müssen irgendwie eine Ursache haben und diese Ursache liegt außerhalb der Vorstellung. Ich komme später noch darauf zurück. Wir gehen jetzt also weiter mit Frege, wo wir stecken geblieben waren. Ich habe ja diesen kleinen Traktat runtergebrochen auf einige wichtige Punkte und wir sind jetzt bei dem Punkt anbelangt, ein Reich der Gedanken. Und in seinem Aufsatz zeigt er, dass es also ein separates Reich der Gedanken gibt, das unabhängig von unseren Vorstellungen existiert. Also das Anliegen von ihm ist eigentlich, tja, Vorstellungen sind ja subjektiv. Ich meine, wie Sie sich jetzt also diese Wand vorstellen, das ist eigentlich ihr Problem. Aber ob es jetzt außerhalb ihrer Vorstellung nach eine objektive oder separate Wirklichkeit gibt, das ist natürlich eine andere Frage. Und wenn wir davon ausgehen, dass man, ich hatte Ihnen ja gesagt, mit dieser modernen Problematik, wenn man jetzt bei den Vorstellungen anfängt, ist natürlich die Frage, wie kommt man jetzt aus dieser Vorstellung wieder heraus? Und das ist, was Frege hier versucht zu leisten. Zuerst zeigt er mal auf, was eigentlich Vorstellungen sind. Und dann sagt er, okay, Vorstellungen sind nicht die Dinge, die vorgestellt werden. Also Ihre Vorstellung von dieser Wand ist etwas anderes als diese Wand. Also Vorstellungen sind nicht Dinge, sie repräsentieren aber Dinge. Und die haben ein eigenes Sein, unabhängig vom Sein der Dinge. Sie können sich nämlich Dinge vorstellen, die gar nicht sind. Ja? Und wenn Sie sich einen goldenen Berg vorstellen, dieser goldenen Berg, den Sie sich vorstellen, ist nicht durch irgendeinen existierenden goldenen Berg hervorgebracht. Sie haben das irgendwie zusammengebastelt aus Ihrer Vorstellung von Gold und Ihrer Vorstellung vom Berg. Das heißt, die Ursachen der Vorstellungen sind nicht notwendig die Ursache der Dinge. Ich meine, wenn Sie träumen, dann haben Sie ganz lebendige Vorstellungen, aber wovon werden diese Vorstellungen hervorgerufen? Nicht von den Dingen, die Sie da abgebildet sehen in Ihrer Vorstellung. Stärker noch könnte man behaupten, man könnte eigentlich gar nicht feststellen, also von welchen Dingen jetzt diese Vorstellungen hervorgerufen werden, weil Sie ja alles nur in der Sprache der Vorstellungen sehen. Auch natürlich die Außenwelt stellen Sie sich nur nach der Vorstellungen vor. Und so sieht man, dass man also im Reiche der Vorstellung solche Fragen wie Intersubjektivität oder Objektivität der Wahrheit eigentlich gar nicht stellen kann. Man ist nur in seinem eigenen Bereich, in seinem eigenen Bereich der Vorstellungen. Und da hat man natürlich absolute Sicherheit. Wenn ich jetzt also dieses Gebäude sehe, ich habe also eine Vorstellung von diesem Gebäude, da weiß ich sicherlich, dass ich eine Vorstellung von diesem Gebäude habe, so wie ich diese Vorstellung habe. Aber wenn Sie sich dieses Gebäude anschauen, dann weiß ich ja nicht, welche Vorstellung Sie haben. Ich könnte zwar denken, dass die vielleicht ähnlich wäre wie die meinige, aber wenn wir darüber anfangen zu diskutieren und Sie erzählen mir, was Sie sich vorstellen, dann mache ich mir wieder eine Vorstellung von das, was Sie sich vorstellen. Ja? Die Frage ist also, wie kommt man hier raus? Weil wenn wir jetzt debattieren, ob jetzt die Vorstellung stimmt oder nicht, dann müssen wir irgendwie aus diesem Reich der Vorstellungen kommen. Und dass es einen Weg aus diesen Vorstellungen gibt, könnte man, das hebt ja Frege auch hervor, schon vermuten, weil wir gehen ja von Intersubjektivität aus. Und sprechen über Wahrheit, objektive Wahrheit, das ist, was ja die Wissenschaft versucht herauszufinden. Nun, Frege versucht eine Strategie, die eigentlich ein bisschen anschließt bei dem, was man bei Descartes finden kann. Er sagt, wie ist das jetzt mit Vorstellungen? Wie sprechen wir über Vorstellungen? Und wir sprechen über Vorstellungen so, dass wir immer sagen, wir haben Vorstellungen. Ich habe eine Vorstellung von diesem Haus, ich habe eine Vorstellung von diesem Baum. Das heißt, Vorstellungen haben immer einen Träger. Nämlich, ich habe eine Vorstellung vom Baum. Ich habe eine Vorstellung von diesem Gebäude. Und jetzt kann ich natürlich eine Vorstellung von mich selbst haben. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine Vorstellung, dann meine ich eigentlich nicht, eine Vorstellung hat eine Vorstellung, sondern etwas außerhalb der Vorstellung trägt und hält diese Gruppe von Vorstellungen zusammen. Hätte man nicht so einen Träger, dann würde diese Vorstellungen irgendwie in einem Freiraum rumfliegen. Und da könnte sie auch in irgendeiner Weise nicht diese Vorstellungen miteinander verbinden. Und es gäbe dann noch eine Alternative, indem man sagt, nein, also jede Vorstellung ist so ihren eigenen Träger. Ja, dass man sagt, okay, Vorstellungen, die haben nicht einen Träger, sondern Vorstellungen sind völlig selbstständig. Die tragen sich quasi selbst. Aber wenn man das tut, hebt Frege hervor, in darin kommt dann mit der Karte überein. Wenn man das tut, dann fällt natürlich das Ich weg. Weil dann machen sie sich keine Vorstellungen mehr, dann fliegen irgendwie selbstständige Vorstellungen in den Raum, die irgendwie an etwas kleben bleiben. Und das ist dann ihr Ich. Aber sie haben ja eine ganz andere Erfahrung, wie sie mit Vorstellungen umgehen. Wenn ich ihnen jetzt so eine Geschichte erzähle, wie diese Vorlesung, dann machen sie sich ständig Vorstellungen. Und die legen sie sich selbst in irgendeiner Weise zurecht. Also offensichtlich haben diese Vorstellungen einen Träger. Nun, also diesen Träger ist nach Frege selbst keine Vorstellung. Der kann zwar, wie gesagt, in einer Vorstellung abgebildet werden. Und so weiß ich, aha, wenn ich mit Vorstellungen operiere, setze ich eigentlich etwas voraus, was außerhalb dieser Vorstellungen liegt. Nämlich dieses Ich oder dieser Träger. Und so hat er gesagt, aha, es ist also möglich, aus diesem Reich herauszukommen. Und jetzt fragt er sich, und wir schauen uns nachher diese Stelle an, jetzt fragt er sich, wie sieht jetzt dieser Träger aus? Da sagt er, aha, dieser Träger hat eine gewisse Selbstständigkeit. Mit dem kann ich quasi nicht manipulieren, den muss ich immer annehmen. Im Gegensatz zu den Gedanken. Ich kann mir die Gedanken ja maßschneidern, wie ich das selbst will. Ich sehe hier dieses Gebäude, das hat ja seine rote Farbe. Wenn mir das nicht gefällt, dann stelle ich mir das einfach in eine blaue Farbe vor, in eine grüne. Gar kein Problem. Aber wir hatten ja vorhin gesehen, dass man diesen Träger der Vorstellungen nicht wegresoniert kriegt. Also der hat eine gewisse Selbstständigkeit. Und zweitens stelle ich fest, dass diesen Träger nicht sinnenhaft ist. Also offensichtlich gehört er nicht zu den Dingen. Das Ich kann man nämlich nicht sinnhaft wahrnehmen. Diese beiden Kennzeichen, nämlich dass es eine gewisse Selbstständigkeit hat und dass es nicht sinnenhaft ist, das sind auch Kennzeichen der Gedanken. Und die Strategie von Frege ist jetzt, dass er zeigt, aha, ich habe jetzt in meiner Reflexion über die Vorstellungen aufgedeckt, dass wenn man Vorstellungen annimmt, das kann man in der Tat annehmen, man auch einen Träger annehmen muss und dass dieser Träger gewisse Eigenschaften hat, die nicht die Eigenschaften der Vorstellungen sind und das sind dieselben Eigenschaften, die auch Gedanken haben. Und damit hat er dann aufgedeckt, dass es also nicht unmöglich ist, ein solches Reich anzunehmen, wie das Reich der Gedanken. Wir schauen uns jetzt die Textpassage mal an. Wenn alles Vorstellung ist, sagt er auf Seite 47, wenn alles Vorstellung ist, so gibt es keinen Träger der Vorstellungen. Und so erlebe ich nun wieder einen Umschlag ins Entgegengesetzte, weil die Argumentation geht dann, wenn es keinen Träger gibt, dann muss quasi jede Vorstellung sich selbst tragen. Dann ist quasi jede Vorstellung eine unabhängige Entität. Wenn es keinen Träger der Vorstellungen gibt, so gibt es auch keine Vorstellungen. Denn Vorstellungen bedürfen eines Trägers, ohne den sie nicht bestehen können. Entweder die sind selbst ihr eigenen Träger oder sie haben außerhalb ihren einen Träger. Denn Vorstellungen bedürfen eines Trägers, ohne den sie nicht bestehen können. Wenn kein Herrscher, das ist also der Träger, da ist, gibt es auch keine Untertanen. Die Unselbstständigkeit, die ich der Empfindung gegenüber dem Empfindenden zu erkennen mich bewogen fand, fällt weg, wenn kein Träger mehr da ist. Also die Argumentation ist, du siehst doch, dass du mit diesen Vorstellungen manipulieren kannst, wie du willst. Dass du mit diesen Vorstellungen manipulieren kannst, wie du willst. Also offensichtlich sind diese Vorstellungen kein Herrscher, sondern Beherrschtes. Also setzt das Wahrnehmen der Vorstellungen eigentlich einen Träger voraus. Was ich Vorstellungen nannte, beobachten, entschuldige. Die Unselbstständigkeit, die ich der Empfindung gegenüber den Empfindenden zuerkennen, mich bewogen fand, fällt weg, wenn kein Träger mehr da ist. Wenn kein Träger mehr da ist, außerhalb eigentlich dieser Vorstellungen, dann kriegst du die folgende Situation. Was ich Vorstellungen nannte, sind dann selbstständige Gegenstände. Demjenigen Gegenstände, den ich nenne, eine besondere Stellung einzuräumen, fehlt dann jeder Grund. Das heißt, wenn du jetzt sagst, dass die Vorstellungen selbstständig sind, dann verschwindet das Ich. Also er versucht eigentlich zu reflektieren, über was Vorstellungen sind, und stellt dann fest, aha, mit den Vorstellungen hast du eigentlich, wenn du nur in dem Reich der Vorstellungen bleibst, kannst du eigentlich gar nicht verstehen, was Vorstellungen sind. Du musst also etwas anderes annehmen. Ein Träger. Und wie gesagt, dieser Träger hat dann gewisse Kennzeichen, Selbstständigkeit und nicht sinnenhaft. Und diese Kennzeichen sind auch die Kennzeichen der Gedanken. Er sagt noch nicht der Sinngedanken, aber er stellt fest, okay, es gibt so ein merkwürdiges Reich. Und wir hatten ja gesehen, das sogenannte Dritte Reich, das erste war das der Dinge, die du wahrnehmen kannst, der Dinge, ja, die kannst du wahrnehmen und die sind selbstständig. Dann haben wir ein zweites Reich von Vorstellungen, die kannst du nicht wahrnehmen, also Vorstellungen. Also wenn ich mir einen Baum vorstelle, stelle ich mir einen Baum vor, nicht die Vorstellung eines Baumes. Also das heißt, die Vorstellungen selbst sind nicht wahrnehmbar und nicht selbstständig, weil ich damit operieren kann. Und so hat er jetzt, wenn du über diese Vorstellungen reflektierst, gefunden, hey, da muss es noch ein drittes Reich geben von Dingen, die selbstständig sind, wie die Gegenstände aus dem ersten Reich, aber die nicht sinnenhaft sind, wie die Gegenstände aus dem zweiten Reich. Also das dritte Reich hat zwei Eigenschaften, indem es sich von dem ersten und von dem zweiten unterscheidet. Sehen Sie? Okay. Jetzt ist er ausgehend von den Vorstellungen zu einem dritten Reich gekommen. Und auf derselbe Art und Weise geht er jetzt auch von dem ersten Reich aus und kommt dann erneut wieder zu dem Reich der Gedanken. Und dann analysiert er, wie wir jetzt eigentlich über diese erste Welt der Dinge sprechen. Weil wir erfahren natürlich sinnhafte Dinge zuerst in der Gestalt einer Vorstellung. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie schauen mit einem Nachbarn sich einen Baum an. Und Sie beschreiben diesen Baum. Dann stellen Sie fest, dass diese Beschreibungen nicht notwendig gleich sind. Ja? Und dann überlegen Sie mal, ja, sprechen wir jetzt überhaupt über denselben Baum? Und dann fangen Sie mal an, klug zu werden, und dann stellen Sie fest, okay, also Lichtstrahlen von diesem Baum fallen in meinem Auge. Und jetzt versuchen Sie so festzustellen, ob Sie in der Tat über denselben Baum sprechen. Sie schauen, okay, schauen wir jetzt alle in derselbe Richtung, ist der Lichteinfall genau derselbe? Aber auch wenn Sie jetzt diese naturwissenschaftliche Methode anwenden, werden Sie feststellen, dass die Lichtstrahlen, die bei Ihnen im Auge fallen, nicht die Lichtstrahlen sind, die bei dieser anderen Person in den Augen fallen. Das heißt, wo Sie zwar davon ausgehen, dass es ein identisches Ding gibt, können Sie das schwer und aus der Vorstellung und durch diese, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Analyse festmachen, dass es genau derselbe Gegenstand ist. Deshalb sagt Frege, ist eigentlich die Annahme, dass es in der Tat derselbe Gegenstand ist, ein Postulat. Du musst das also hinzufügen, dass es sich um dasselbe handelt. Also ich muss dann eigentlich sagen, okay, die Informationen, die aus diesem, also die kommen aus einer selben Ecke, und diese Ecke definiere ich jetzt als Baum. Aber auch hier muss ich wieder etwas annehmen, das weder Vorstellung ist, weder Ding. Ich muss also quasi ein Postulat annehmen, ohne Annahme dessen ich nicht davon ausgehen kann, dass wir über dasselbe sprechen. Und da kann ich Das Postulat kann ich nicht aus dem Dinge holen, weil dann kriegen Sie das naturwissenschaftliche Problem. Und Sie können es nicht aus der Vorstellung holen, weil die ja privat ist. Insofern muss das aus einem anderen Reich genommen werden, aus einer anderen Schublade. Und erneut haben wir hier wieder dieselbe Kennzeichen, die also zu den Gedanken gehört, also die Kennzeichen des Dritten Reiches. Sehen, verstehen Sie, wie er argumentiert? Bitte?
Ja, aber, er macht ja als Postulat hier in dem Beispielsfall, dass wir uns in derselben Außenwelt befinden.
Ja.
Das ist schon das Erste. Und dann, wie kommen wir dazu, wenn wir von zwei unterschiedlichen Subjekten dann auf diesen selben Punkt in der Außenwelt gehen? Und da sagt er so, der Gedanke ist dann etwas, mit dem wir dieses Postulat dann für uns feststellen können.
Ja, oder vielleicht muss man noch nicht so weit gehen, sondern erstmal sagen, wir müssen hier ein Postulat annehmen. Und dieses Postulat hat ganz gewisse Kennzeichen. Das Postulat hat als Kennzeichen etwas, das nicht zur Welt der Dinge gehört und nicht zur Welt der Vorstellungen gehört. Und damit zeigt er, dass das rational ist, um es mal so zu formulieren, ein solches Reich oder einen solchen Typus von Dingen anzunehmen. Sie müssen, ich habe das ja am Anfang in der letzten Sitzung gesagt, es war so am Anfang des 20. Jahrhunderts, denken Sie zum Beispiel auch an der Phänomenologie, ganz en vogue, um auszugehen von den Vorstellungen. Weil man so argumentierte, darüber kannst du nicht streiten, diese Vorstellungen hast du. Also wenn du eine Philosophie versuchst auszubauen, ist das ein guter Ausgangspunkt. Aber das hat ganz gewisse Konsequenzen, weil du dann natürlich immer in deiner eigenen Welt hängen bleibst. Und so siehst du, dass bestimmte Philosophen also den Versuch machten, um wieder aus diesen Vorstellungen zu kommen. Ich habe Ihnen ja gesagt, das ist eine moderne Problemkonstellation, die durch den Ansatz von Descartes bestimmt worden ist. Einen bestimmten Ansatz, der ja durch andere Traditionen gar nicht aufgegriffen wurde. Die haben ja auch diese Probleme dann auch nicht. Wie zum Beispiel die Empiristen. Für den ist das eigentlich, ist die Konstellation eine ganz andere. Die haben nicht dieses Solipsismus-Problem. Wir schauen uns jetzt diese Passage mal an. Also die wurde jetzt ja schon von den Kommilitonen angesprochen. Ich bin jetzt auf Seite 51. Also okay, zwei Leute schauen sich einen Baum an. Ein anderen sieht den Baum an derselben Stelle. Auch er hat zwei Netzhautbilder, die aber von meinen abweichen. Das war dieses Physikalische. Wir müssen annehmen, dass diese Netzhautbilder für unsere Eindrücke bestimmend sind. Demnach haben wir nicht nur dieselbe, sondern merklich voneinander abweichende Gesichtseindrücke. Und doch bewegen wir uns in derselben Außenwelt. Das heißt, das postulieren wir eigentlich. Das Haben von Gesichtseindrücken ist zwar nötig zum Sehen der Dinge, aber nicht hinreichend. Das heißt, du musst nämlich das Postulat noch annehmen, um überhaupt sagen zu können, dass es von außen kommt.
Das ist die Abweichung zur Tabula Rasa-Theorie dann auch.
Warte, wir machen erstmal das Zitat zu Ende. Also das Haben von Gesichtseindrücken ist zwar nötig zum Sehen der Dinge, aber nicht hinreichend. Weil wenn du Vorstellungen hast, wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, aber die Vorstellungen wären von etwas anderem hervorgerufen, da können Sie noch immer sagen, aber da sehe ich meine Vorstellungen gar nicht. Also, wenn ich nur in meine Vorstellungen sitze, dann existieren die Dinge eigentlich gar nicht, die diese Vorstellungen hervorrufen. Ja? Also, wenn ich davon ausgehe, wenn ich jetzt Welt 1 postuliere, dass es Dinge gibt, dann muss ich eigentlich noch ein anderes Postulat annehmen, nämlich das von einer Außenwelt. Also das Haben von Gesichtseindrücken ist zwar nötig zum Sehen der Dinge, aber nicht hinreichend. Was noch hinzukommen muss, ist nichts Sinnliches, nämlich dieses Postulat. Und dies ist es doch gerade, was uns die Außenwelt aufschließt, dass ich sage, okay, die Vorstellungen werden von etwas anderem hervorgerufen. Denn ohne dieses Nicht-Sinnliche, nämlich dieses Postulat, bliebe jeder in seiner Innenwelt eingeschlossen. Weil wenn ich jetzt also dieses Postulat annehme, dann könnte ich sagen, aha, dass ich jetzt wechselnde Vorstellungen habe, kommt, weil es, weil etwas auf meine Vorstellungsorgane einwirkt. Ja? Dann kann ich sagen, okay, es gibt zwei Ursachen dieser Vorstellungen. Meine eigene Imagination, mein Vorstellungsvermögen und das, was ich über die Sinne kriege. Ja? Aber um das Letzte überhaupt behaupten zu können, musst du annehmen, dass es eine Außenwelt gibt. Anders kommst du nicht aus dieser Innenwelt. Da also die Entscheidung im Nichtsinnlichen liegt, könnte ein Nichtsinnliches auch da, wo keine Sinneseindrücke mitwirken, uns aus der Innenwelt hinausführen und uns Gedanken fassen lassen. Das heißt, dieses, indem wir das, also Frege versucht jetzt, jemandem deutlich zu machen, weshalb wir eigentlich uns, auch wenn wir über Dinge sprechen, in diese Gedankenwelt bewegen. Nicht, dass die Dinge Gedanken sind, sondern um die Dinge überhaupt als Dinge denken zu können, brauchst du etwas Zusätzliches, nämlich etwas Nicht-Sinnenhaftes, ein Postulat der Außenwelt. Und das ist auch wieder nicht sinnenhaft. Sie sehen das Postulat gar nicht und es ist selbstständig. Sie können das nicht zurechtbiegen, wie sie selbst wollen. Das ist ein Satz, dass es eine von mir unabhängige Welt gibt. Punkt. Und das hat wieder dieselbe Struktur von den Gedanken. Ja, ist es deutlich? Okay, nun, wir hatten ja gesehen, Frege versucht jetzt in diesem Aufsatz also herauszufinden, wo Wahrheit gefunden werden kann. Ja? Und da hat er ja festgestellt, okay, das kann nicht bei den Vorstellungen sein. Wahrheit wird sozusagen gefunden, nicht hervorgebracht. Und jetzt stellt er fest, aha, dieses Dritte Reich hat genau die Kennzeichen, die wir eigentlich von Wahrheit verlangen. Es gibt also ein Reich, das nicht mit den Dingen und nicht mit den Erfahrungen zusammenfällt. Und dieses Reich passt genau bei dem, was wir eigentlich mit Wahrheiten meinen. Wahrheiten werden nicht gesehen, weil dann gehörten sie zum Welt 1. Und sie sind auch nicht persönlich, weil es ist ja nicht nur meine Wahrheit, sondern Wahrheit. Und dieses Reich, wo ich also, das ist also der Reich, wo sich wahre Wissenschaft abspielt. Und was ist jetzt so wahre Wissenschaft? Wahre Wissenschaft, das sind also Tatsachen. Also ich würde so sagen, Gedanken, die das Prädikat wahr kriegen, heißen nach Frege Tatsachen. Und das ist eigentlich, worauf Wissenschaft, wonach Wissenschaft auf der Suche ist. Also, Tatsachen sind keine Dinge, denn es geht nach Frege hier um Beziehungen zwischen Dingen und es sind keine Vorstellungen, weil sie unabhängig von mir wahr sind. Wenn etwas als Tatsache angenommen wird, dann wird also ein Gedanke als wahr anerkannt. Ja? Bitte?
Könnten Sie nochmal sagen, die Begründung dafür, warum ist diese, also warum diese Welt unabhängig ist von unserer hier wahrnehmbaren Welt? Könnten Sie das nochmal sagen?
Vielleicht muss man ich muss erstmal eins, dieser Aufsatz ist eigentlich ganz präliminär. Hier wird eigentlich ganz wenig gemacht. Das Einzige, was er tut, ist, dass er sich fragt, wo finde ich Wahrheit? Und jetzt hat er ja festgestellt, Wahrheiten werden erfasst. Die produziert man nicht selbst. Also wenn man von Wahrheit spricht, in der Wissenschaft, weil das war ja sein Ziel, dann werden die ja nicht selbst gemacht. Also man macht sich Gedanken über etwas und stellt dann fest, hey, das ist wahr und das ist unwahr. Ja? Und jetzt versucht er herauszufinden, wo stecken, über welche Gegenstände sprechen wir dann eigentlich? Nun, können das Vorstellungen sein? Nein, weil Vorstellungen sind privat. können das Dinge sein? Ebenfalls nicht. Und er versucht dann also in der Reflexion über Dinge und über Vorstellungen die Notwendigkeit eines Dritten Reiches auszuarbeiten. Und das Einzige, was er hier eigentlich tut, ist, er zeigt, dass wenn du also dich mit Vorstellungen beschäftigst, du eigentlich etwas voraussetzt, das gewisse Kennzeichen hat. Okay, lassen wir das jetzt mal festhalten. Wenn du dich mit Dingen beschäftigst, dann postulierst du etwas, das auch ganz bestimmte Kennzeichen hat. Okay. Und wenn du jetzt dich mit Wahrheit beschäftigst, dann werden auch ganz bestimmte Dinge vorausgesetzt. Und dann möchte also deutlich machen, okay, diese drei sind gleich. Also offensichtlich ist jeder, der über Vorstellungen oder über Dinge spricht, imstande, sich in diesem Reich, wo Wahrheit sich befindet, zu operieren, um da sich zu befinden, sich zu rumzuschlagen, sozusagen. Verstehen Sie? Das Einzige, was er in diesem Aufsatz tut, ist eine Bresche schlagen. Also irgendwie er zeigt, es gibt eine Welt, wo Wahrheit gefunden werden kann. Und diese Welt ist unabhängig von der Welt der Vorstellungen und unabhängig von der Welt der Dinge. Und er muss das erstmal, das ist ja die Zeit, in der er schreibt, er muss erstmal so ein Reich legitimieren. Weil viele Kollegen, die würden sagen, nein, du befindest dich immer im Reich der Vorstellungen. Und wenn sie jetzt sagen, ja, aber das ist eine ziemlich platte Behauptung. Nein, weil es heute auch noch sehr oft gesagt wird, es sogar zu einem, muss ich mal sagen, Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man sagt, nein, also Wahrheit ist relativ, jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und eigentlich können wir nicht miteinander diskutieren, weil jeder legt sich die Welt auf seine Art und Weise zurecht. Da würde Frege sagen, ja natürlich, aber dann sprichst du nur über die Vorstellungen. Und wenn jetzt einer sagte, ja, aber du kommst aus dem Reich der Vorstellungen nie heraus, weil wenn du von einer anderen Person sprichst, stellst du dich das ja immer vor. Und deshalb versucht er so eine Art von, Kniff, um eigentlich die innere Inkohärenz einer Position, die sich nur auf Vorstellungen beruht, festzumachen. Und auf derselbe Art und Weise geht er bei den Dingen vor. Er sagt, wenn du also nur die Dinge annimmst, dann kommst du auch nicht viel weiter. Also du bist gezwungen, nicht nur ein Reich 1, nicht nur ein Reich 2, sondern auch ein Reich 3 anzunehmen. Ja? Und wir hatten das ja schon am Anfang gesehen. Was nennt er jetzt? Was versteht er jetzt unter Gedanken? Gedanken sind eigentlich die Inhalte von Sätzen, wie zum Beispiel, dass der Baum grün ist. Oder dass die Luft blau ist. Und diese Gedanken, diese Konstellationen kann ich jetzt erfassen und dazu Stellung nehmen. Und das ist, was nach Frege in der Wissenschaft geschieht. Also die Wissenschaft reagiert auf Konstellationen von Begriffen. Und sagt jetzt, welche Konstellationen zutreffen und welche nicht. Nun, wenn jetzt eine Konstellation zutrifft, dann wird also gesagt, dass diese Konstellation wahr ist. Also, sagen wir mal, ist die Erde rund oder nicht? Dann hat man also eine Konstellation, dass die Erde rund ist. Und jetzt wird gefragt, ob das jetzt wahr oder unwahr ist. Okay, dann findet man raus, dass das wahr ist und dann folgt der Behauptungssatz, die Erde ist rund. Also wenn ich jetzt behaupte, ich kann es auch umgekehrt sagen, wenn ich jetzt behaupte, die Erde ist rund, was tue ich dann eigentlich? Dann sage ich, dass der Gedanke, dass die Erde rund ist, wahr ist. Ja? Und nochmals, ich habe Ihnen gesagt, in diesem Aufsatz steht eigentlich sehr wenig. Er möchte nur herausfinden, okay, wenn in der Wissenschaft von Wahrheit gesprochen wird, wovon wird das eigentlich ausgesagt? Und dann ist seine Antwort, von Gedanken. Ja? Und wenn du dann sagst, ja, was sind Gedanken? Sind das jetzt Vorstellungen? Nein. Sind das jetzt Dinge? Nein. Das sind also Gegenstände eines Dritten Reiches. Das heißt, die werden gefunden wie die Dinge, aber sind nicht sinnhaft wie die Dinge. Also insofern unterscheiden die sich von den Dingen. Ist es deutlich? Das ist eine zweite Frage. Das ist die Frage. Also jetzt wurde gesagt, okay, Gesetz, wir haben einen Satz. Wie bestimmen wir jetzt, ob der wahr ist oder nicht? Aber das ist der nächste Schritt. Hier wird erstmal herausgearbeitet, wovon wird Wahrheit eigentlich ausgesagt? Und ob jetzt so ein Satz wahr ist, zum Beispiel ob jetzt die Erde rund ist oder nicht rund ist, das ist noch eine zweite Frage. Aber wenn wir jetzt fragen, wovon wird wahr ausgesagt, wenn man sagt, dass die Erde rund ist, dann sagt er, nicht von der Erde, sondern von der Gedanke, dass die Erde rund ist. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, weil lasse ich erstmal, also diesen Dreierschritt, ich fasse nachher die Position von Frege nochmal zusammen, aber jetzt, dass wir alle Materialien haben, jetzt zu diesem Dreierschritt, also stellen Sie sich also wieder dieses Dritte Reich vor, wo diese Gedanken sich drin befinden. Das sind also alle möglichen Konstellationen von Begriffen. Subjekt ist Prädikat. Ja? Der Apfel ist grün, der Mond ist, weiß ich nicht was, 50 Kilometer Durchmesser oder sowas. Ja. Okay. Nun, er hatte ja gesagt, er versucht herauszufinden, wie in der Wissenschaft über Wahrheit gesprochen wird. Und jetzt stellt er fest, aha, wenn ein Wissenschaftler eine Behauptung macht, also sagt, die Erde ist rund, und er sagt, diese Behauptung ist wahr, oder ich stehe zu dieser Behauptung, was geht da eigentlich vor? Nun, und das analysiert er in diesem Dreierschritt, ein bestimmter Gedanke wird erfasst. Das ist dieser erste Schritt. Dieser Gedanke wird beurteilt. Und wenn er also zum Schluss kommt, dass dieses Urteil zutrifft, wird es behauptet. Also wenn jetzt jemand sagt, die Erde ist rund, dann ist das eigentlich eine komplexe Situation, das ist eine Behauptung. Und wie musst du die analysieren? Das ist eine Behauptung, wo von einem Gedanken gesagt wird, dass er wahr ist. Ja? Das heißt, ich bringe, wenn ich einen Satz behaupte, einen Gedanke als wahre Gedanke zum Ausdruck. Und das ist, sagt er, was Wissenschaftler jetzt Tatsache nennen. Wir lesen uns hier mal diese Stelle. Kommt er eigentlich zu dem Ergebnis, weil er wollte ja wissen, wie das in der Wissenschaft vorgeht. Beim Denken erzeugen wir nicht die Gedanken, wie das bei der Vorstellung geht, sondern wir fassen sie. Also er unterscheidet hier Denken und Vorstellung. Ich bin auf Seite 50. Also Denken definiert er jetzt mal so als das Erfassen von Gedanken, also von selbstständigen Entitäten. Also beim ganz oben auf Seite 50. Beim Denken erzeugen wir nicht die Gedanken, sondern wir fassen sie. Denn das, was ich Gedanken genannt habe, steht ja im engsten Zusammenhang mit der Wahrheit. Das heißt, wir sind quasi kein Herr über diese Gedanken, wir urteilen über etwas außerhalb uns selbst. Was ich als wahr anerkenne, von dem urteile ich, dass es wahr sei, ganz unabhängig von meiner Anerkennung seiner Wahrheit, auch unabhängig davon, ob ich daran denke. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass der Satz von Pythagoras wahr ist, dann tue ich das nicht, weil ich gerne habe oder gerne haben möchte, dass dieser Satz wahr ist. Ich tue das auch nicht, weil ich denke, dass wenn ich jetzt diesen Satz in meinem Kopf habe, der Satz wahr ist, sondern ich spreche ein Urteil aus über die innere Kohärenz dieses Satzes. Und ich sage, dieser Satz ist wahr, unabhängig von jetzt, ob ich das finde oder nicht. Ich behaupte eigentlich, wenn Sie jetzt über den Satz denken, müssen Sie zum selben Ergebnis kommen. Zum Wahrsein eines Gedankens gehört nicht, dass er gedacht werde, weil dieser Satz von Pythagoras hört nicht auf, wahr zu sein, wenn er nicht mehr gedacht wird. Denken Sie, das hatten wir aber Anselm gesehen. Zum Wahrsein eines Gedankens gehört nicht, dass er gedacht werde. Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen ruft der Naturforscher aus, wenn er die Notwendigkeit einer sicheren Grundlegung der Wissenschaft einschärfen will. Also er versucht jetzt ein Wort zu kriegen, um diese wahre Gedanken zu benennen. Und er sagt, das ist eigentlich genau, was Wissenschaftler meinen, wenn wir über Tatsachen sprechen. Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist nicht also das Ding, sondern eine Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist. Als sichere Grundlage der Wissenschaft aber wird der Naturforscher sicher nicht etwas anerkennen, was von den wechselnden Bewusstseinszuständen von Menschen abhängt. Die Arbeit der Wissenschaft besteht nicht in einem Schaffen, sondern in einem Entdecken von wahren Gedanken. Ja? Also eigentlich, wenn man das jetzt umformuliert, heißt das, dass er nach Frege, aber er steht da eigentlich in eine ganz lange Tradition, dass Wissenschaft nicht von Dingen handelt, sondern eigentlich von Theorien über Dinge. Also Wissenschaft handelt nicht vom Mond, sondern von Sätzen über den Mond. Der Mond ist rund, der Mond besteht aus Steinen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist eine Auseinandersetzung darüber, ob diese Sätze wahr sind oder nicht. Ja? Und nur so meint Frege, dass man erklären kann, weshalb Wissenschaftler von Tatsachen sprechen, das heißt Sachverhalten, die unabhängig von unserer Vorstellung existieren. Und Sachverhalten, die notwendig sind. Weil wenn ich von einem Baum rede, von dem konkreten Baum, der geht ja mal ein. Das heißt, wenn ich eine Behauptung mache, dass ein Baum eine Pflanze ist, ich mache mal so eine Bemerkung, dann geht es eigentlich nicht um diesen konkreten Baum, sondern es geht um den Sachverhalt, dass alle Bäume Pflanzen sind. Und wenn ich also ich stimme also diesem Sachverhalt zu, nicht der konkrete Baum und auch nicht diese konkrete Pflanze. Verstehen Sie? Das ist eigentlich ein ganz kleiner Punkt. Wirklich ein ganz kleiner Punkt. Aber in der damaligen Zeit war das eigentlich sehr wichtig, um dieses Bereich wieder freizuschaufeln. Weil also sicherlich durch Druck von bestimmten philosophischen Strömungen also dieses Wissenschafts, das, was die Wissenschaften machten, eigentlich philosophisch angezweifelt wurde. Man auch diese ganze Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären kommt aus dieser Überlegung, dass die Wissenschaft eigentlich etwas anders tut. Also okay, da werde ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Jetzt die Position von Frege. Zusammenfassend also. Es ist keine Korrespondenztheorie. Das ist klar, weil er das am Anfang sagt. Aber was meint er jetzt mit der Korrespondenztheorie? Er meint also, dass wenn du meinst, dass Wahrheit in einer bestimmten Abbildung besteht, du große Probleme kriegst, weil das, was das Original abbildet, ja nicht das Original ist. Ja? Insofern, wenn du jetzt Wahrheit der Abbildung zusprichst, dann kann kein einziger Satz oder keine einzige Abbildung wahr sein, weil das Bild ja nicht mit dem Original übereinstimmt. Das ist also eine triviale Ablehnung der Abbildtheorie. Dennoch könnte man sagen, dass er in gewisser Weise eine Korrespondenztheorie vertritt. Wenn du sagst, aha, was ist jetzt eine Behauptung? Was tue ich, wenn ich behaupte, der Mond ist rund? Ich bilde ja in diese gesprochene Aussage einen Gedanken ab. Ein Gedanke, von dem ich sage, dass er zutrifft. Und deshalb behaupte ich auch, der Mond ist rund. Aber diese Vokalisierung ist ja ontologisch ganz anders als der Gedanke. Ja? Weil diese Vokalisierung, dieser Satz, ich komme gleich auf Ihre Frage, dieser Satz können Sie sinnlich wahrnehmen, Sie hören das nämlich, oder Sie können das lesen. Der Gedanke können Sie nicht lesen oder hören. Das heißt, insofern gibt es eine Korrespondenz. Wenn also Frege die Korrespondenztheorie angreift, greift er eigentlich die Abbildtheorie an. Dass man quasi die am Bilde sehen kann. Nee, ich muss es anders formulieren. Wie muss ich das jetzt sagen? Also vielleicht muss man dann so sagen, wo die Eigenschaften des Trägers mitbestimmend sind für die wahre Abbildung oder nicht. Weil wir hatten ja gesehen, diese ganze Kritik gegen die Abbildungstheorie lief daraus hinaus, dass also das Original nie mit dem Bilde gleich ist. Ja? Aber da geht es eigentlich um die äußere Form, nicht um den Inhalt. Weil wenn ich jetzt sage, dass, jetzt komme ich wo man sagen kann, dass er dennoch eine Korrespondenztheorie vertritt, weil wenn ich jetzt behaupte, dass der Mond rund ist und ich meine damit zum Ausdruck zu bringen, dass der Gedanke, der Mond ist rund, wahr ist, da gibt es natürlich noch immer keine Übereinstimmung zwischen diesem gesprochenen Satz und die Rundheit des Mondes, aber der Inhalt ist dasselbe. Das heißt, der Gedanke ist identisch. Das, was ich quasi mit dem Satz versuche auszudrücken, ist auch das, was in diesem Sachverhalt ausgedrückt wird. Ich mache jetzt mal eine kleine Fußnote. Das ist nämlich ein Punkt, den werden wir später bei Leibniz sehen, und da wird da viel besser ausgearbeitet, weil Leibniz dann sagt, dass die Verbindung von Subjekt und Prädikat, also die Struktur zwischen zwei Dingen, nämlich Mond und Rundheit, dass sie in der Gedanke identisch ist wie in dem ausgesprochenen Satz. Nicht deutlich? Dann werde ich es einfach so mal sagen. Keine Korrespondenztheorie, wenn man Korrespondenztheorie als Abbildung versteht. Dennoch ist es so, dass er sagen würde, dass eine Behauptung ein wahrer Gedanke zum Ausdruck bringt. Und wenn man da ansetzt, könnte man sagen, hier ist doch von Korrespondenz die Rede. Okay. Zwei, ja?
Vielleicht kann man es so versuchen auszudrücken, statt nach Abbildbeziehung, wird ja, was wir also heute als semantische Beziehung bezeichnen würden, zwischen, wenn man eine Zeichentheorie nimmt, zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Und er entwickelt jetzt zunächst mal eine Theorie, was kann diese Funktion des Zeichens irgendetwas darzustellen, verwenden. Und er sagt so, das ist jedenfalls kein Ding der Außenwelt. Metallding, das die Kreuzung anzeigt, sondern da steckt ja ich nenne das jetzt mal ein bisschen vage, eine Bedeutung drin. Und diese Bedeutung, die zeigt auf diese Kreuzung. Er wendet sich auch dagegen, zu sagen, so, das, was da als Zeichen so relevant ist, das ist irgendwas Psychisches. Das ist eine Auseinandersetzung mit dieser Vorstellung, mit dem Vorstellungsbegriff. Und dadurch kommt er auf dieses Dritte, in diesem Dritten Reich. Ich sage jetzt mal, das ist so etwas Ähnliches, wie zum Beispiel später auch Popper als Theorie bezeichnet, was immer das jetzt näher sein mag. Aber diese Beziehung zwischen diesem Zeichen und dem Bezeichneten, das ist der Punkt, ob das gelingt oder nicht gelingt. Das ist für das Urteil wahr oder falsch maßgeblich. Damit hat er zum einen eben dargestellt, die Logik ist keine Wissenschaft wie Physik, die zum Bezugspunkt die Dinge hat, ist auch keine Wissenschaft wie die Psychologie, die
aber es geht jetzt um wie es, ob Frege die Korrespondenztheorie vertrete. Und das müssen wir jetzt mal deutlich kriegen. Vielleicht könnte man noch ein anderes Beispiel nehmen. Wenn ich jetzt einen Satz habe, der in drei verschiedenen Sprachen ausgedrückt wird, zum Beispiel, dass das Gras grün ist, man hat dann einen hebräischen, einen griechischen und einen lateinischen Satz. Wenn man jetzt sagt, ob diese beiden Sätze dasselbe abbilden, da könnte man also prima facie sagen, nein, weil die Sätze sind ja total verschieden. Und so kann man ja schon feststellen, dass die nie dasselbe abbilden können. Aber jetzt, wenn man jetzt mal in den Satz schaut, können diese drei Sätze, obwohl die in einer ganz anderen Sprache gefasst sind, dennoch denselben Inhalt ausdrücken. Und wenn jetzt Frege am Anfang die Korrespondenztheorie kritisiert, dann kritisiert er die Korrespondenztheorie, die von Abbildungsverhältnissen spricht, ja? Das heißt, wo du eigentlich auf die physischen Bestandteile schaust, was er aber selbst am Ende seines Aufsatzes voraussetzt, ist, dass es dennoch auf dem Niveau der Gedanke eine Ähnlichkeit gibt, weil der Gedanke wird erfasst und dieser Gedanke wird als ein wahrer Gedanke zum Ausdruck gebracht in eine Behauptung. Insofern ist der Inhalt der Behauptung dasselbe als der Inhalt der Gedanke. Verstehen Sie? Und wenn Leute jetzt miteinander diskutieren, dann könnte man sagen, wenn ich jetzt vom Pferd spreche und Sie sprechen vom Pferd, dann sind das natürlich zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Worte. Aber der Inhalt ist eigentlich dasselbe. Und so können wir uns dennoch verständigen. Obwohl Ihre Darstellung dieses Pferdes immer natürlich persönlich gefärbt ist. Ja? Und wenn Gesetz hier steht, das Pferd und Sie sagen Pferd und ich sage Pferd, dann sind das also zwei verschiedene Worte, die auf dasselbe zeigen. Und jetzt musst du nicht auf die äußere Gestalt der Worte schauen, sondern das, was eigentlich durch dieses Wort zum Ausdruck gebracht wird. Du musst letztendlich auch nicht auf das Pferd schauen, sondern eigentlich das, was mit dem Pferd dargestellt wird. Du musst also alles reduzieren auf Gedanken und dann kannst du eine Identität feststellen. Ist es so etwas deutlicher geworden? Wir werden, wenn wir den Leibniz uns anschauen, nochmal Gelegenheit kriegen, auf diese Position einzugehen. Also, keine Korrespondenztheorie, wenn Korrespondenz ist Abbildung, in einer anderen Hinsicht jedoch. Zwei, ist er jetzt Anhänger der Redundanztheorie? Also in der Forschung wird das ab und zu gesagt, weil Frege ja behauptet, dass in der Behauptung die Wahrheit impliziert ist. Der sagte, keiner sagt, der Mond ist rund, ist ein wahrer Satz. Man behauptet nur, der Mond ist rund. Nun, stimmt das? Wenn man schaut, was Frege über Behauptungen sagt, da ist in der Tat Wahrheit redundant, aber nicht, wo es über Gedanken geht, weil er selbst ja sagt, diese Gedanken müssen erst einmal beurteilt werden. Ein Gedanke kann ja wahr oder auch unwahr sein. Und schon die Tatsache, dass in der Behauptung vorausgesetzt wird, dass der in der Gedanke zum Ausdruck gebrachte, dass in der Behauptung zum Ausdruck gebrachte Gedanke wahr ist, ja, setzt voraus, dass in dieser Gedanke selbst die Wahrheit noch nicht enthalten ist. Dieser Gedanke muss erstmal beurteilt werden. Insofern könnte man wo es um die Frage geht, ob Frege jetzt Redundanztheorie vertritt oder nicht, kann man also zwei Dinge. Wo es, wenn du auf die Behauptung schaust, dann stimmt das, wenn du auf der Gedanke schaust, dann nicht. Jetzt kommen wir bei einem Punkt, der ja schon in einer Frage angesprochen wurde. Vertritt er vielleicht die Kohärenztheorie? Weil die Frage ist, auf welche Basis beurteile ich jetzt, ob ein Gedanke wahr ist oder nicht? Jetzt müssen wir also erstmal feststellen, dass Frege da in diesem Aufsatz sich gar nicht drüber auslässt. Zumindest muss, wenn man also die Theorien von diesem Aufsatz weiter durchdenkt, muss man davon ausgehen, dass das immer auf der Grundlage von Elementen aus Welt 3 geschehen muss. Wenn, nehmen wir nochmal diesen Satz von Pythagoras, wenn ich jetzt sage, dass der Satz wahr ist, dann stütze ich mich eigentlich auf die innere Kohärenz des Satzes. Ich nehme all die verschiedenen Elemente des Satzes von Pythagoras und ich stelle fest, dass die also in einer notwendigen Verbindung zueinander stehen. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Die Frage ist, ob das aber auch gilt, wenn man jetzt also Wahrsein von Tatsachen aussagt, die sich auf Gegenstände in der Wirklichkeit beziehen. Aber da spricht er sich in diesem Aufsatz nicht drüber aus. Vielleicht interessiert Frege das nicht, da er ja die Gesetze der Logik sucht. Das heißt, letztendlich geht es dann natürlich um Gültigkeit. Weil Wahrheit in der Logik ist immer die Wahrheit eines Schlusses. Das ist nicht die empirische Wahrheit. Die Logik kann ja nicht feststellen, ob der Satz, der Mond ist rund, wahr ist. Aber die Logik kann feststellen, wenn jetzt der Satz, der Mond ist rund, wahr ist, ja, dann ist auch wahr der Satz, der Mond ist rund. Also Logik kann nur die gilt, also in der, deshalb wird oft gesagt, also Logik, da geht es eigentlich nicht um Wahrheit, sondern um Gültigkeit. Also wenn wahr, was du dann aus wahren Sätzen alles schließen kannst. Welche Behauptungen, die du aus diesen wahren Sätzen schließen kannst. Und in diesem Fall ist es wieder natürlich Kohärenztheorie.
Ja? Das muss nicht sein, man kann das auch korrespondenztheoretisch interpretieren.
Ja, gut.
Nämlich, wenn man Gedanken zum einen als diesen Bezugsträger nimmt und zum anderen auch gleichzeitig sagt, ein Gedanke über den Gedanken ist ja auch möglich. Und dann kann man sozusagen in Korrespondenztheorie auch wieder rein.
Ja gut, okay, aber letztendlich ist das dann eine Korrespondenztheorie, die zusammengeht mit einer Kohärenztheorie. Also, jetzt zum Schluss einige evaluative Gedanken. Also das Postulat eines Reiches der Gedanken ist nicht neu. Auch wenn man jetzt absieht so vom Platonismus, die ja eigentlich so ein Reich der Gedanken annehmen, sieht man, dass das auch in der nominalistischen Tradition vertreten wird. Und die besten Beispiele, die in der Forschung dann immer genannt werden, sind so die Theorien vom sogenannten Komplexe Enunciabile, wie das im 14. Jahrhundert behauptet wird. Also da gibt es so mehrere Philosophen, und das sind dann Namen, die noch nicht so gängig sind, aber zum Beispiel Adam Wodham, ein Schüler von Ockham, ich schreibe die Namen nachher mal an der Wand, und Gregor von Rimini. Das sind so Denker aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, die sagten, dass der Gegenstand von Wissenschaft, also komplexe Sachverhalten sind, wie dass der Baum grün ist. Und die Wahrheit wird immer von solchen Komplexen ausgesagt. Also nicht von Dingen, sondern von solchen komplexen Entitäten, wie dass der Baum grün ist. Und diese, sagt man dann, die haben also einen ganz besonderen ontologischen Status. Die sprechen natürlich nicht von einem Dritten Reich, aber die sagen, das sind weder Gegenstände und auch keine Vorstellungen. Eigentlich sagt man, die haben kein Sein. Also die gehören eine relativ schimärhafte Wirklichkeit an. Diese Theorie wurde dann auch im 14. Jahrhundert scharf kritisiert, weil man sagte, ja, wie kannst du jetzt sagen, dass Wissenschaft letztendlich über Dinge handelt, die es gar nicht gibt? dann wäre das doch der Stöpsel aus dem Bart der Wissenschaftler. Okay, ich schreibe die Namen mal an der Wand. Wenn Sie sich mal also darüber informieren möchten. Also man sagt, dass eigentlich der Erste, der das im 14. Jahrhundert eingeführt hat, Adam Wodham ist, und das war der Sekretär von Wilhelm von Ockham. Und das war so ein Philosoph aus England, und durch diesen Philosoph ist dann in Paris ein italienischer Philosoph, der aber in Paris arbeitete, stark beeinflusst worden, Gregor von Rimini. Und es gibt ja mehrere Studien, das wurde ja schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht, wo diese Bezüge festgestellt wurden. Also gibt es ein berühmtes Buch von Eli, der also gezeigt hat, dass diese Theorien über die Gedanken, dass die also auch von Gregor von Rimini vertreten wurden. Also, erster Punkt, was die Evolution betrifft, dieses Reich der Gedanken, das ist nicht neu. Zwei. Man sieht, das haben Sie jetzt feststellen können, dass Frege also in der Tradition von Augustin und Anselm steht. Das heißt, die Idee einer Unbegrenztheit der Wahrheit, weil Wahrheiten werden nicht gemacht, sondern die werden erfasst. Und das, was wir bei Anselm gesehen hatten, wo es um die Summa Veritas ging, dass er genau denselben Punkt versucht zum Ausdruck zu bringen. Bei Augustin und Anselm hat das eine religiöse Konnotation, weil die möchten damit zum Ausdruck bringen, aha, Gott, also die Wahrheit, ist eigentlich überall zu finden, wo du auch schaust. Bei Frege ist das natürlich nicht so. Aber interessant ist zu sehen, wie er auch in diesem Aufsatz eigentlich über diese Unbegrenztheit spricht, weil er dann doch eigentlich etwas behauptet, von dem man sagen kann, hä? In welche Zonen befindest du dich jetzt? Dann schauen wir uns mal auch ein kleines Zitat an. Wenn er also behauptet, dass Präsenz in ist wahr, deutet also nicht auf die Gegenwart der Sprechenden. Wenn ich zum Beispiel sage, der Satz von Pythagoras ist wahr, also deutet nicht auf die Gegenwart der Sprechenden, sondern ist, wenn der Ausdruck erlaubt ist, und hier sehen Sie, dass er spürt, dass er auf Glatteis kommt, wenn der Ausdruck erlaubt ist, ein Tempus der Unzeitlichkeit. Also dieses Ist drückt also gar kein Präsenz aus. Es ist eigentlich etwas außerhalb der Zeit. Übrigens, auch das findet man in der lateinischen, mittelalterlichen Tradition. Dann sagt man also, es gibt ein Est Secundum adjacens und ein Est Tertium adjacens. Das hört sich jetzt ganz kryptisch an, aber da möchte man eigentlich mit sagen, also das Secundum adjacens ist ein zweites, das hinzugefügt wird. Secundum adjacens. Oder ein drittes, aber Tertium. Und Secundum adjacens ist, wenn ich zum Beispiel sage, der Baum ist. Und damit drücke ich also Existenz aus. Also man stellt fest, es gibt also verschiedene Bedeutungen von ist. Und das erste ist, wenn Existenz ausgedruckt wird. Und das nennt man dann Secundum adjacens, weil das ist das zweite, was in einem Satz hinzugefügt wird. Der Baum ist. Aber du kannst auch sagen, der Baum ist eine Pflanze oder der Mensch ist ein Lebewesen. Und meine ich jetzt, der Mensch ist, also er existiert. Und darüber hinaus ist er auch noch ein Lebewesen. Wenn du das sagst, dann behauptest du also, dass der Satz, der Mensch ist ein Lebewesen, nur wahr ist, wenn es Menschen gibt. Nein, sage verschiedene, der Satz ist auch wahr, wenn es keine Menschen gibt, weil es ist ja eine Wesensaussage. Das Ist hat hier also kein, wie das dann im Englischen gesagt wird, existential import. Es ist nur, dass die Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat eine notwendige ist. Das nennt man dann Est als Tertium adjacens. Also, dass du eigentlich hast, Homo animal est. Also, der Mensch ist ein Lebewesen. Das ist also, dass, wenn das Est oder das Ist ein drittes im Satz ist. dann hat es nicht notwendig also existenzielle Bedeutung. Und dieses ist eigentlich das Ist, wovon Frege spricht bei Gedanken, wenn die als wahr beurteilt werden. Andere Autoren sagen wieder, also das ist, dass die Habitudo Terminorum ausdrückt, also der Bezug zwischen den Termini und nicht auf die Wirklichkeit verweist. Also ja, das ist eigentlich auch wieder dasselbe Gedanke. Ich muss Ihnen sagen, und das ist natürlich eigentlich lustig, man könnte sagen, hier hat man also einen Bereich konstruiert, das unabhängig ist von der Zeit. Aha, hier haben wir also einen Bereich, wo eine Conditio, eine Voraussetzung für Wissenschaftlichkeit eingeholt ist, nämlich, dass es überall und immer gültig sein muss. Also Gesetze, naturwissenschaftliche Gesetze, heißt ja Gesetze, weil die eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich, dass die überall zutreffen. Und nicht abhängig sind, ob das jetzt in Amerika oder England, ob das jetzt gestern oder morgen gemacht wird. Die sind omnitemporal und omnilokal, oder wie man das nennen könnte. Damit holt man sich gewisse Schwierigkeiten ein. Und jetzt kenne ich mich in der Physik nicht gut aus, um ein Beispiel zu geben. Aber wenn Sie sich die Diskussionen im Mittelalter anschauen, gibt es da sehr interessante Beispiele. Okay, da gab es nämlich auch Autoren, die sagten, ja, wenn wir jetzt Wissenschaft machen, muss man eigentlich auf diese omnitemporelle Sätze visieren. Und das geht in der aristotelischen Physik ganz gut, in der aristotelischen Metaphysik ganz gut. Aber in der Theologie stellte sich dann fest, gibt es gewisse Probleme. Weil Grundlage der Theologie sind ja ganz konkrete Ereignisse. Zum Beispiel, wird immer das Beispiel gegeben, dass Christus geboren ist. Und wenn du jetzt versuchst, das also als Grundlage deiner Theologie zu machen, also in wissenschaftlicher Form umzuformulieren, und der Tempusindikator verschwindet, und das wird ein Satz, der omnitemporal gilt, also wo der Zeitindikator eigentlich weggeholt ist, dann hast du ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, weil dann wäre der Gegenstand der Theologie also nicht mehr, dass Christus geboren worden ist, sondern, wie muss man das jetzt formulieren? Das heißt, dass Christus geboren ist, ohne dass das jetzt auf einen konkreten Moment in der Zeit verweist. Das heißt, dass aus dieser Satz gar nicht abgeleitet werden kann, ob er jetzt schon geboren ist oder noch geboren werden wird. Das heißt, wenn du jetzt jemand fragst, womit beschäftigst du dich? Und dann wird gesagt, ja, dann kommt diesem Satz, ich weiß nicht, Christum natum esse oder so. Dann kann so einer also noch immer der Meinung sein, dass Christus eigentlich noch nicht geboren ist, dass er noch erwartet werden muss. Und im Mittelalter wurde dann gesagt, aha, das ist eigentlich die Position von den Juden. Die sagen nämlich, dass der Messias noch geboren werden muss. Also wenn wir diese Wissenschaft omnitemporal formulieren, dann kriegen wir das Problem, dass man die verschiedenen religiösen Gruppierungen nicht mehr unterscheiden kann, weil die eine sagen, dass der Messias noch geboren wird und die andere sagen, nein, er ist schon geboren. Sehen Sie? Das ist natürlich ein ganz, jetzt kann man sagen, ja, was habe ich mit der Theologie zu tun? Es kann gut sein, aber nochmals, ich kenne mich in der modernen Naturwissenschaft nicht aus, dass da an anderen Stellen Probleme kommen, wenn man also diesen Zeitfaktor rausholt. Also hiermit ist noch nicht alles gewonnen. Man muss das erstmal testen, ob das überhaupt ein seriöser Gegenstand der Wissenschaft sein kann. Jetzt schaue ich nochmal auf mein Zettelchen, ob ich noch was habe oder dass wir schon mit Frege fertig sind. Also allerletzter Punkt. Frege, wie er gesagt, ist ein wichtiger Denker, vor allem wegen seiner Kritik auf diese Abbildungstheorie. Das wird immer wieder zitiert in der Forschung. Und zugleich auch, weil man sieht, dass er so Elementen von alten Diskussionen aufgreift. Vielleicht noch ohne, dass er sich da selbst bewusst ist, weil wir haben ja ähnliche Ansätze bei Anselm gesehen. Und eine andere Person, der eigentlich ähnliche Ansätze vertritt wie Frege, ist Leibniz. Also der Er spricht da nicht von, von Gedanken in dem Sinne, wie Frege das tut. Aber er sucht auch also rauszufinden, wovon wird jetzt Wahrheit ausgesagt. Okay, jetzt schaue ich auf die Uhr, wie viel Zeit wir noch haben. Ich gehe jetzt also über von Frege auf Leibniz. Wenn zumindest keine Fragen mehr in Bezug auf Frege sind. Okay, jetzt erstmal zu Personen. Also Leibniz lebte so 1646 bis 1716. Ein äußerst vielseitiger und produktiver Person. Also wenn Sie in der Bibliothek gehen, dann sehen Sie, dass er massenhaft geschrieben hat. Er ist gestorben in Hannover. Und Sie wissen, in Hannover steht auch diese Keksfabrik mit diesen Leibniz-Kekse, weil die sind nach ihm genannt. Weil der Fabriksinhaber, der suchte da irgendwie, wo er doch in Hannover seine Fabrik stehen hatte, einen berühmten Hannoverianer, der da Pate für seine Kekse stehen konnte. Also als Philosoph muss man die dann eigentlich essen. Interessant ist, dass der Leibniz kein Universitätsmann war, wie auch Spinoza nicht, wie auch Descartes nicht. Dennoch stand er nicht abgetrennt von der Welt. Im Gegenteil, mit vielen Personen führte er Korrespondenzen. Also, wenn Sie mal schauen, wie viele Briefe er geschrieben hat, das können Sie mit Ihrer E-Mail-Korrespondenz auch noch schwer nachmachen. Von ihm sind 15.000 Briefe bekannt. Also, in der Tat, ja, Korrespondenztheorie. Aber das sind also die Briefe, die erhalten geblieben sind. Und er bewog sich auf vielen Gebieten, also Logik, Mathematik, Juristerei, Physik, Theologie, Geologie, Geschichte. Aber ein Denker, der also sehr selbstständig dachte, er greift zur Theorie von Descartes auf, aber auch aus der Scholastik, vor allem aus der spanischen Scholastik, in der Version von Suarez, wie also in den letzten Jahren immer mehr deutlich geworden ist. Und so haben wir bei ihm eine merkwürdige Mischung von Traditionen. Also ist er wirklich ein selbstständiger Denker. 1676 wurde er Bibliothekar und Hofrat am Hof von Hannover und hat dort also die Bibliothek aufgebaut. Und das ist eine ganz berühmte Bibliothek, die jetzt noch also von dem der Grundstock immer noch erhalten ist. Er ist auch noch, damit Sie das wissen, Errichter der Berliner Akademie, von dem er so der erste Vorsitzende war. Und jetzt zum Werk. Also wie gesagt, er hat sehr viel geschrieben. Wenn Sie sich mal mit ihm auseinandersetzen wollen, er hat also große Werke geschrieben, aber auch ganz dünne. Und ich würde Ihnen mal anraten, wenn Sie daran interessiert sind, dann schauen Sie sich diese dünne Werke an. Ein ganz kleines ist geschrieben 1714, die sogenannte Monadologie, so eine metaphysische Schrift. Und einige Jahre früher, 1686, Discours der Metaphysik, also auch wieder eine metaphysische Schrift. Vor allem diese letztgenannte ist eine gute Einleitung in das Denken von Leibniz. Die Schriften, die wir uns anschauen werden, das sind frühere Schriften und ganz kurze, von nur einigen Seiten. Der erste ist der sogenannte Dialogus, also ein Dialog. Die Schriften, die wir lesen, sind beide in lateinischer Sprache geschrieben. 1677 und eine Schrift Meditationes, also Überlegungen, De cognitione, über die Erkenntnis, Veritate, Wahrheit, et Ideis und Ideen, eine Schrift, die 1684 geschrieben ist. Und diese beide beschäftigen sich so mit der Wahrheitstheorie. Wenn Sie Lust haben, sich etwas von Leibniz anzuschaffen, also was hilfreich ist, ich nenne Ihnen jetzt so zwei Ausgaben. Die erste, das sind zwei Bände in der Philosophischen Bibliothek, wo also die Hauptschriften also übersetzt sind Und die haben sie auch, der hat viele kleine, interessante Traktätchen geschrieben. Und da lohnt es sich, die anzuschauen. Und die sind teilweise in diese zweibändige Ausgabe vorhanden. Okay, die Ausgabe ist ein bisschen veraltet, wenn Sie sich so die Einleitung anschauen. Und die Übersetzung ist vielleicht an manche Fälle ergänzungsbedürftig. Aber dennoch, also Grundstock reicht das wirklich aus. Und wenn Sie dann noch eine Nummer billiger gehen wollen, dann rate ich Ihnen hier aus der Reklambibliothek diese kleine Schriften zur Logik an. Übrigens, die Monadologie ist auch bei Reklam herausgegeben. Das sind also ganz dünne Büchlein. Sie wissen, ich bin ein Liebhaber von dünnen Büchern. Bei Leibniz können Sie da genügend finden. Okay, jetzt, ich hatte es ja schon angekündigt, möchte ich etwas über die Problematik sagen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass diese Vorstellungsdebatte eigentlich eine moderne Problematik ist. Und die zwei kleinen Traktaten, die wir lesen werden, die greifen diese Problematik auf. Und die sind eigentlich höchst instruktiv für diese Konstellation. Sie lassen sehr gut sehen, in welche Schwierigkeiten eigentlich sich dieser Ansatz begeben hat, wo es um die Wahrheitsfrage geht. Es ist eigentlich genau dieselbe Problematik, die wir bei Frege noch sehen. Das heißt, wenn du mit den Vorstellungen anfängst, kommst du nicht mehr raus. Und das ist eigentlich die Erbe von Descartes. Und er hat versucht, also Wissenschaft und Philosophie aufzubauen, ausgehend von wahren Vorstellungen. Also sein Ansatz war, okay, die Welt wird in unserem Denken abgebildet durch Vorstellungen. Jetzt lassen wir von der Not eine Tugend machen. Das heißt, finde ich jetzt Vorstellungen, von denen ich sicherlich weiß, dass sie wahr sind? Das heißt, Vorstellungen, von denen ich weiß, dass das, was sie abbilden, auch außerhalb der Vorstellung existiert? Ja? Gibt es solche Vorstellungen? Nun, Descartes zeigte, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist, denn Menschen irren sich öfters. Sie also stellen sich etwas vor, sie lesen eine Anzeige von einem Studentenzimmer und sie denken, oh wow, toll, sie haben so eine Vorstellung und diese Vorstellung, die gibt ihnen so viel Kraft, dass sie sich auf das Fahrrad schwingen und zu dieser Wohnung gehen und dann ist das eine Bruchbude. Dann haben sie sich also geirrt und dann denken sie, ich bin reingelegt. Und dann schauen sie sich nochmal diese Annonce an und dann stand da in der Tat also eine Wohnung für derjenige, der gerne also, weiß ich nicht was, der gerne pinselt und gerne, weiß ich nicht was, macht. Das heißt, ist es jetzt bei allen Vorstellungen so? Oder gibt es Vorstellungen, von dem ich weiß, dass sie an etwas in der Wirklichkeit beantworten. Und jetzt, die Funde von Descartes war, dass es in der Tat solche Vorstellungen gibt. Und die möchte er dann als Grundlage für die Wissenschaft aufbauen. Welche Vorstellung ist das? Sie wissen das alle. Also welche Vorstellung kann man nach Descartes nicht bezweifeln? Welche Vorstellung kann man nicht bezweifeln? Und von welchen Vorstellungen weiß man sicherlich, dass etwas daran beantwortet? In der Tat, ja. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich zweifle, dann muss es, um mit Frege zu sprechen, zumindest einen Träger geben, der zweifelt. Das heißt, wenn ich zweifle, weiß ich sicherlich, dass ich zweifelnd bin. Und jetzt, Sekunde, Matjakens, dass ein Zweifelnder existiert. Okay, das Problem ist natürlich, dass dieser Träger nicht mehr ist als ein existierender Zweifelnder. Aber hier habe ich zumindest absolute Sicherheit, dass er außerhalb der Vorstellung eines Zweifelnden auch einen Zweifelnden existieren muss. Und das ist eigentlich auch die Strategie, die Frege machte, weil er reflektiert auch über die Vorstellungen und sagt dann, ja, wenn du Vorstellungen hast, muss es ein Ich geben, ein Träger, außerhalb dieser Vorstellungen. Descartes spricht, wenn er so sagte, je pense, donc je suis, oder im Lateinischen cogito ergo sum, von Pensée oder Cogitare, und Vorstellungen werden dann auch Pensées genannt oder Cogitationes, also Ausgedachtes. Und das sehen wir auch bei Leibniz. Also der fängt dann an bei Cogitationes oder bei Notiones wird das auch genannt. Oder auch sogar bei Ideae, also Vorstellungen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil in dieser frühmodernen Diskussion der Begriff Idea, also Idee, meistens verwendet wird für wahre Vorstellungen. Also Idee ist eigentlich eine wahre Cogitatio oder Notio. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Nun, ich hatte ja vorhin gesagt, der Leibniz war kein Universitätsmann. Und der Descartes war auch kein Universitätsmann. Der Spinoza war auch kein Universitätsmann. Und das sind all die Leute, die diese von der Vorstellung ausgehende Theorie aufgegriffen haben. Also die hatten quasi die Problematik, wie kommt man von den Vorstellungen raus? Aber wenn man jetzt mal in den anderen Traditionen aus dieser Zeit schaut, sich die anschaut, die scholastische Traditionen, die bis im 19. Jahrhundert sehr stark vergegenwärtigt waren an den Universitäten, da war die Problematik eine ganz andere. Da hat man eigentlich so eine Variante vom Empirismus, wie man das bei John Locke sehen kann. Ich werde das nachher explizieren. Sie müssen jetzt festhalten, Leibniz versucht eigentlich einen Mittelweg. Der versucht eigentlich, diese beiden Positionen zusammenzubringen. Das heißt, er ist nicht nur in diesem Punkt durch Descartes, aber auch durch die Scholastik beeinflusst. Nun, wenn Sie jetzt also diese Gegenposition, und es geht hier wirklich um eine Gegenposition, wenn Sie das verstehen wollen, müssen Sie erstmal festhalten, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, eine Psychologie als selbstständige Disziplin gibt es in der aristotelischen Tradition, das ist die Tradition, die dort immer noch weitergeht, also in dieser Universitätstradition in der Neuzeit, gibt es eigentlich nicht. Das heißt, die Psychologie gehört eigentlich zur Physik. Und damit ist die Konstellation immediat eine umgekehrte. Weil nach der Physik geht man immer davon aus, aristotelische Physik, wo ein Effekt, da eine Ursache. Und wo eine Ursache, da ein Effekt. Das heißt, wenn du jetzt Vorstellungen hast, dann haben die immediat Ursachen. Und du kannst selbst Ursache sein, oder die kommen von außen. Eins, zwei. Ich habe ja gesagt, das ist eine aristotelische Tradition und Aristoteles in seiner Schrift De Anima, also über die Seele, geht er davon aus, dass der menschliche Erkenntnisapparat anfänglich tabula rasa ist, dass nichts drauf liegt und dass alle Informationen über die Sinne reinkommt. Ja? Also das, womit gedacht wird, ist durch etwas außerhalb den Menschen verursacht und ist durch die Sinnen auf die Hirnplatte geschmissen. Damit ist die Konstellation immediat eine total andere, weil Sie sehen, dass diese Tradition nicht von den Vorstellungen nach außen geht, sondern man setzt voraus, es gibt eine Außenwelt. Und jetzt muss ich versuchen, festzusetzen, wie diese Außenwelt also im Denken abgebildet ist und welche Fehler da auftreten können. Man geht da also genau den umgekehrten Weg. Nun, eins, diese Information von außen kommt in dem Erkenntnisapparat durch die fünf Sinne. Und erinnern Sie sich noch, ich weiß nicht, ob das jetzt 2 Jahre oder 1,5 Jahre her war, als wir uns De Anima von Aristoteles hier in der Vorlesung angeschaut hatten, da hatten wir ja gesehen, Aristoteles geht von 5 Sinnen aus und er beweist dann, ein etwas merkwürdiger Beweisgang, aber er beweist dann, dass alles mögliche Sinnhafte durch diese 5 Sinne abgebildet werden kann. Das heißt, nach Aristoteles gibt es nicht außerhalb der menschlichen Seele das nicht durch diese fünf Sinne innerhalb der Seele kommen kann. Also das Problem, ob jetzt noch irgendwie etwas in der Außenwelt liegt, was wir nicht auf der Hirnplatte abgebildet kriegen, ist für diese ganz physiologisch aufgebildete Erkenntnistheorie eine Normfrage. Okay, es kommt also die Information aus den fünf Sinnen, das funktioniert nach der aristotelischen Physiologie mit Naturnotwendigkeit, da können also noch keine Fehler auftreten. Das heißt, wenn, ich sage es mal ganz platt, wenn da draußen etwas Grünes steht, dann sehen Sie etwas Grünes. Wenn Sie jetzt etwas Gelbes sehen, dann haben Sie ein Problem mit Ihren Augen. Sie holen das Auge quasi aus Ihrem Kopf und Sie schauen, wo das Problem liegt. Sie reinigen die Linse, stecken das Auge wieder in Ihren Kopf und Sie sehen das Grüne grün. Das heißt, wenn es Fehler bei der Wahrnehmung gibt, lassen die sich immer erklären. Das heißt, dann ist noch eine zweite Ursache tätig, die also mitbestimmt, dass der Gegenstand so aussieht, wie Sie ihn jetzt sehen. Das ist also nicht Ihre Interpretation, das ist immer durch Ursache außerhalb Ihren Erkenntnisvermögen bestimmt. Okay, man hat also diese fünf Sinne. Das geht naturnotwendig vor. Diese fünf Sinne geben ja ganz verschiedene Materialien. Mit dem Ohr hört man, mit dem Auge sieht man, mit den Händen greift man. Und diese Information wird jetzt zusammengefasst. Gesetzt, ich habe einen Hund, den höre ich, den sehe ich und ich merke, dass der da Haare hat. Wenn ich nur auf die Sinne achte, wäre das drei verschiedene Inputs. Ich höre ab und zu so Gebell, ich fühle etwas Weiches, mit ab und zu nass, wenn er mir den an den Hand legt. Und ich sehe etwas Dunkles, was mit einem Schwanz da so hin und her wackelt. Okay, jetzt bringe ich diese Informationen zusammen und bilde mir quasi den Hund aus das, was ich sehe, das, was ich höre und das, was ich spüre. Und bei diesem Prozess, wo ich also die Information von den Sinnen mir zurechtlege, da können die ersten Fehler auftreten. Das ist also etwas, was innerhalb des Erkenntnisorgans stattfindet. Und um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, weil ja die Zeit drängt, ich werde das in nächster Woche aufgreifen. Was jetzt nach dieser Tradition gemacht werden muss, wenn du feststellen willst, ob also deine Abbildungen der Wirklichkeit wahr sind, musst du also schauen, ob bei dem Zusammenstellen der Information aus den Sinnen du auch das zusammengebracht hast, was in der Wirklichkeit zusammengehört. Also ich muss eigentlich so tun, ich sehe einen Gegenstand X, den postuliere ich. Und jetzt sage ich, dieser Gegenstand hat verschiedene Eigenschaften. Das, was ich sehen kann, braune Haare. Das, was ich spüren kann, sanftes. Das, was ich hören kann, bellen. Und dieses wird von einem denselben Gegenstand ausgesagt. Okay, wenn ich also jetzt in meiner Vorstellung einen solchen Gegenstand zusammengebastelt habe, muss ich schauen, ob es einen solchen Gegenstand auch in der Wirklichkeit gibt. Ich muss also diese Information wieder zusammenlegen und sagen, gibt es in der Wirklichkeit ein X, von dem ausgesagt wird, X hat Haare, also ist sanft, X kann wahrgenommen werden als ein brauner Gegenstand und dieser selbe X bellt ab und zu. Und wenn man das tun kann, wenn es einen solchen X gibt, der diese drei Prädikate hat, dann weißt du also, dass deine Vorstellung vom Hund stimmt. Dass wenn du jetzt sagst, der Hund bellt oder das haarige Wesen bellt, dass dieser Satz wahr ist. Also letztendlich werden so Subjekt und Prädikaten immer runtergebrochen zu, es gibt ein X und der ist, und dann wird Subjekt davon prädiziert und den weiteren Prädikaten davon. Hier werden also die Abbildungen, die du machst, an der Außenwelt getestet, weil man sagt, dort liegt quasi der Ursprung. Und wenn Fehler entstehen, ist das irgendwie in der Transformation von diesen Informationen von außen innen falsch gegangen. Und das muss ich dann zurückbiegen. Also unter diese, ich greife das nächste Woche nochmal aus, unter diese Konstellation ist die Wahrheitsfrage eine ganz andere, als wenn man von den Vorstellungen ausgeht. Nun, bei Leibniz sieht man, dass er eigentlich so versucht, diese beiden Traditionen also zusammenzubringen. Aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Danke.